So, in dieser Folge spreche ich mit Dr. Maria Freiburger. Sie war Teilnehmerin im Trainingskurs für Fachkräfte aus dem Pferdegesundheitsbereich und sie ist tatsächlich jetzt Beteiligte eines Reha-Zentrums. Und wie das alles gekommen ist und ihre drei Tops und Flops im Reha-Bereich, das hörst du heute in dieser Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen im Podcast Kernkompetenz Pferd, deinem Podcast für Pferdegesundheit. Als Fachtierärztin für Pferde, Chiropraktikerin und Trainerin begleite ich dich durch den Dschungel der Pferdewelt. Denn ich weiß, die Pferdewelt kann mitunter laut sein. Niemals jedoch ist das Pferd selber laut. Fokussiere dich daher auf dein Pferd. Es ist dein Kompass und lass dich nicht von den vielen Meinungen verunsichern oder verwirren. Angstmacherei oder der Gedanke, im nächsten Leben ein Goldfisch, Scham- und Schuldzuweisungen sowie schlaflose Nächte sollten nicht dein ständiger Begleiter sein in deinem Pferdeleben. Es gibt aus meiner Sicht auch nicht die Lösung, das Gerät, die Methode oder das Zusatzfutter, das alle Probleme mit einem Fingerschnipsen wegzaubert, sondern es sind die kleinen täglichen Gewohnheiten einer gesunden Lebensführung, die den positiven Unterschied für dein Pferd machen. Daher werde der Adler, der aus der Vogelperspektive das Gesamtbild sieht und lass dich nicht von den kopflosen und aufgeschreckten Hühnern beeinflussen. Du hast ja kein Pferd, um es zu besitzen, sondern um mit ihm das Leben zu teilen. Dabei ist also Wohlbefinden, Gesundheit und Partnerschaft besonders wichtig. Treten Probleme auf? Bin ich mir sicher, du hast schon erkannt, Pauschallösungen sind kein Weg für dich und dein Pferd. Das sehe ich auch so, denn du bist einzigartig, dein Pferd ist einzigartig und zusammen seid ihr ein Unikat, also lass uns loslegen. Pferdegesundheit individuell, alltagstauglich und dabei deine Gesundheit auch immer mit im Blick. So, hallihallo, ich freue mich total auf dieses Gespräch heute. So, in dem ganzen Vorbereitung, was wir gemeinsam erlebt haben und was sich daraus entwickelt hat. Von daher, bevor es jetzt in die Vollen geht, du bist Tierärztin. Und du hast die Zusatzbezeichnung manuelle physikalische Therapien, nutzt ja auch die KI-Ganganalyse und hast natürlich den Trainingskurs absolviert. Das heißt, Reha ist dein absolutes Steckenpferd. Davon soll es quasi heute auch im Großen und Ganzen gehen. Nun bist du ganz aktuell frisch gebackene Teilhaberin eines Reha-Zentrums und ich finde es mega spannend. Und deswegen wollen wir ja auch hier reingehen, wie wir uns so auch als Tierärzte entwickeln können. Daher meine erste Frage, warum der Schritt von der klassischen Chiropraxis hin zu einem Reha-Zentrum und vielleicht für ganz viele Hörer total spannend, wie hast du den Mut überhaupt gefunden, das dann wirklich zu tun, weil du wirst jetzt ein bisschen erzählen, was das mit sich gezogen hat. Von daher ein herzliches Willkommen und Maria, ja, lass uns mal einsteigen.
Ja, vielen lieben Dank für diese schöne Vorstellung und ich habe mich jetzt auch schon wirklich wochenlang auf diesen Termin heute gefreut und ja, da lege ich doch gleich mal los. Warum von der Chiropraxis zum Reha-Zentrum? Also ich habe ja 10 Jahre ambulant eben manualtherapeutisch und mit physikalischen Therapien meine Patienten behandelt und habe natürlich in der Zeit immer wieder Patienten gehabt, wo mal ein ambulanter Termin einfach nicht ausreicht. Ne? Und selbst wenn man sich dann organisatorisch sehr bemüht und einmal im Monat hinfährt, gibt es doch immer wieder Themen und Probleme, die man ambulant einfach schlecht behandeln und betreuen und lösen kann. Und da habe ich im Grunde schon 4 Jahre lang den Traum gehegt, ein Reha-Zentrum für Pferde zu führen und Pferde einfach stationär betreuen zu können. Ja, also das ist halt einfach dieser Traum, die Pferde stehen da, man kann sie jeden Tag behandeln, jeden Tag gucken, wie geht's ihnen, wie laufen sie, was müssen wir anpassen, was müssen wir ändern. Einfach auch eine ganz spezifische Systematik auch in der Behandlung und im Training aufbauen zu können und natürlich auch stationär ganz anders umsetzen zu können. Erstmal, weil man sie da hat und jeden Tag behandeln kann und natürlich auch, weil man auch die entsprechenden Bedingungen natürlich auch hat, ne, die draußen ja auch nicht immer gegeben sind. Und ja, da habe ich quasi 4 Jahre lang schon diesen Traum gehegt und habe auch immer nach Anlagen geguckt. Und es war aber sehr schwierig in der Gegend in Thüringen, wo ich jetzt im Moment noch wohne. Ja. Genau, die Betonung liegt auf noch. weil ich dann tatsächlich auf einer Weiterbildung im September die Julia kennengelernt habe und es hat quasi sofort gematcht. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge und ja, dann hat die Julia gesagt, naja, wenn du Reha gern machen möchtest, ich brauche jemanden, der mich in meinem Zentrum unterstützt, komm doch zu mir. Und dann habe ich gesagt, ja, meinst du das jetzt ernst? Und dann hat sie gesagt, ja, gut. Und dann habe ich gedacht, na dann. Ja, und dann haben wir quasi angefangen mit meiner Familie, also mit meinem Mann in erster Linie. Die Kinder wurden später natürlich auch eingeweiht. Ja, hier quasi nach und nach jetzt alles zu organisieren, dass wir die Zelte abbrechen und dann im Sommer ins Erzgebirge ziehen. Also wir ziehen das jetzt mit vollster Konsequenz durch. Und es ist ja, es passt ja zum Jahr des Feuerpferdes, ne?
Ja.
Ja, Wandel und Umschwung. Und mir hat das Leben jetzt diese Chance ja gereicht und ich greife jetzt mit vollen Händen zu. Ja, mit beiden
Gerade
Händen.
Kindern hängt da ja auch richtig viel dran. Dann hast du ja eine sehr gut laufende Praxis auch gehabt. Du bist ja auch in das Business-Modul bei uns nicht reingehüpft, weil du jetzt zu wenig Termine hattest, sondern weil es ja umstrukturiert werden sollte. Und du lässt ja schon etwas zurück und auch das Rausziehen der Kinder, was natürlich schon, ich weiß es ja selber, wir sind ja auch mit Kind umgezogen, aktuell, ich noch gar nicht erzählt, gehen wir jetzt im April 3 Monate nach Portugal.
Ach, cool.
Auch mit Kindergarten und sowas. Also ich weiß, was da auch so mental einfach dranhängt, was wie viel Sorgen man sich macht, auch einfach beruflich und Kinder und Familie und Anbindung, Knüpfung und so. Das heißt, was hat dich so in letzter Instanz, das wird mich so total catchen, den Mut zu finden, weil du sagst, du hast 4 Jahre darüber jetzt philosophiert und auch das, wir sagen, oh, wir würden immer so gern den Winter mal in der Sonne verbringen und dann tut man es doch irgendwie nicht am Ende. Und meistens braucht es ja so eine Dringlichkeit oder so einen Weckruf oder eine Person, die einen schubst oder die Einladung, aber natürlich jetzt auch.
Genau.
Also
da kamen ja viele Dinge zusammen. Ne? Ich hatte ja wann hat dein letzter Trainingsplanungskurs angefangen? Im Sommer war das doch letztes Jahr.
Ja, genau, September.
September, genau. Und das kam halt alles gleichzeitig. Und dann habe ich quasi bei dir den Trainingsplanungskurs gemacht mit dem Business-Modul. Und da hatten wir ja immer den Austausch mit den Kollegen. Und du hast ja auch mit mir diese 1-zu-1-Betreuung im Business-Modul gemacht. Und da haben wir ja auch darüber gesprochen, ne, dass man einfach dann auch mal wild sein muss und die Dinge auch mal einfach machen muss. Und ich neige ja sowieso, also ich bin ein Feuertiger, habe ich jetzt nachgelesen. Also bin ich ja sowieso auch spontan und so. Aber ja, da kamen einfach mehrere Sachen zusammen. Ja, also wie gesagt, das Meeting mit dir, dann halt, dass ich die Julia auf der Fortbildung getroffen habe und es einfach wirklich sofort Boom gemacht hat sozusagen. Und dann bin ich dann im Oktober, war ich glaube ich zweimal da, mir das Reha-Zentrum angucken und dann habe ich im Dezember da quasi den ganzen Monat wie Probe gearbeitet, ne? Und es war einfach dieses Feeling, das ist das, was ich immer machen wollte. Es ist das einfach, was mich total glücklich macht. Ja, und deswegen mache ich es jetzt.
Spannend. Vielleicht lade ich dich einfach in einem Jahr nochmal ein, dass wir nochmal so reinfühlen. Und du hast schon gesagt, Chiro-Fahrpraxis habe ich ja auch viele Jahre gemacht, zusätzlich zur der normalen Fahrpraxis und die Gegebenheiten im Stall. Und das ist sowas, wo ich gerade gedacht habe, oh, das fühle ich sehr, weil wenn wir schon alleine über Ganganalyse nachdenken und ich weiß nicht, wie es bei euch aktuell aussieht, bei uns ist jetzt nach 8 Wochen Schnee alles geschmolzen. Mhm. Die Zufahrt zum Stall kannst du mit dem Auto nicht fahren, weil die Furchen wirklich so 30 Zentimeter tief sind, weil die auch mit schwerem Gerät in den Wald gefahren sind. Also du musst ganz vorne an der Straße parken, um ganz nach hinten. Also da ist knöcheltief Matsch überall. Gott sei Dank nicht im Stall, weil da sind ja die Böden dann befestigt. Aber wenn ich an so einige Vortrabestrecken denke, es geht einfach vieles gar nicht. Also von den Stallgegebenheiten, wenn wir über Reha sprechen, gerade über Fesselträger, ne, wenn dann so Matschböden sind, dass man auch häufig die Pferde in dem Setting, in dem sie sind, gar nicht gesund kriegen. Nicht, weil der Besitzer es nicht möchte, sondern weil es einfach stalltechnisch nicht geht oder auch von den Möglichkeiten der Besitzer, Zeit ist natürlich ein Riesenfaktor im Reha-Bereich.
Ja.
Ne? Dann soll man dreimal am Tag ein bisschen führen. Wie soll man das irgendwie als Privatperson mit Beruf, Kindern und so weiter stemmen? Von daher vielleicht eine etwas provokative Frage. Aber was glaubst du, was im Reha-Bereich viel gemacht wird, was aber eigentlich sinnbefreit ist, vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber schon eine große Problematik, Einschränkung ist in der Genesung, in der Reha-Zeit, wenn wir jetzt in die Pferdewelt reingucken, wo du sagst, ah, dafür ist jetzt auch das Reha-Zentrum schon so das i-Tüpfelchen, wenn wir das in dem Kontext uns anschauen.
Genau, also das sind, einmal sind das ja die Sachen, die Gegebenheiten draußen, und das wird draußen gemacht. Also es ist ja viel immer noch das Thema Boxenruhe, ne? Bei irgendwelchen Sehnenschäden oder Gelenksgeschichten, das ist ein großes Thema. Die Pferde werden konsequent eingeknastet, aber halt ohne Systematik dahinter, ja? Also unter Umständen sogar ohne eine konkrete Diagnose. Also erstmal ist ja reha-therapeutisch wichtig, ohne Diagnose keine Therapie. Das ist schon mal Punkt eins. Okay, jetzt habe ich vielleicht eine Diagnose Sehnenschaden, und dann werden so alte
Protokolle ausgepackt, würde ich sie nennen.
Genau, alte Protokolle ausgepackt. Das Pferd muss erstmal 3 Monate in der Box stehen. Okay. Mhm. Und dann kriegt es ein starres Bewegungsprogramm verschrieben, unabhängig davon, wie dieses Pferd überhaupt gehalten wird. In welcher Konstitution es vielleicht vor der Verletzung war, in welcher mentalen Konstitution es ist, wie ist die Anlage, wie sind die Böden, was kann der Besitzer? Also das sind so viele Faktoren, die da reinspielen, und man kann das nicht pauschalisieren. Man muss immer den individuellen Fall sehen, ne? Den Pferdekörper als Ganzes, den Besitzer, der damit dranhängt, und natürlich die Gegebenheiten vor Ort. Und jetzt hängt es natürlich, also es gibt natürlich in der Sehnenheilung eine Phase ganz am Anfang, ne, wissen wir beide, das sind ungefähr 10 Tage, da müssen sie wirklich konsequent in der Box stehen, da wird gekühlt, da gibt's Entzündungshemmer, und um diese 10 Tage kommen wir auch alle nicht drum rum, zaubern kann keiner. Aber danach dürfen sie ja schon auch mal aus der Box rausgehen, ja, sie müssen dann sogar ja auch schon eine gezielte Stimulation für das Gewebe bekommen, ja, und da ist natürlich dann die Art und Weise ganz wichtig. Natürlich kann ich die jetzt nicht irgendwie einfach auf den Paddock stellen und sagen, sie zu, sondern ich muss das natürlich gezielt machen, und dann wird es ja kompliziert, weil jetzt habe ich ein Pferd, was vielleicht auf einer Anlage steht, wo Boxenknast wirklich Knast ist, weil es ist eine Innenbox, hoch vergittert, ohne Fenster und ohne mentalen Input. Die werden natürlich ganz schnell verrückt, klar, ne? Die kriegen einen Boxenkoller. Woanders habe ich vielleicht zum Beispiel bei uns auf der Ranch, wir haben dann Paddockboxen, ne, da sind auch eben immer andere Pferde in Sichtweite, die sind da nie allein. Die können zumindest mal die 3 Meter auf ihren Paddock gehen, auf ihren Balkon, wie ich immer so schön sage. Ja, mehr ist es ja nicht, aber das macht ja mental schon was aus. Ne? Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, wir haben so eine Plyo Pulse Plate, das ist eine ganz spezielle Vibrationsplatte. Ne? Die rüttelt nicht einfach nur, sondern die macht eine vertikale Vibration, wodurch wir quasi das Gewebe gezielt aktivieren können. Und da können die schon sehr, sehr schnell draufgehen. Also sobald diese ganz akute Phase rum ist, können die schon für ein paar Minuten jeden Tag auf diese Platte gehen. Und da trainieren wir einmal die Rumpfträgermuskulatur. Wir beschäftigen die Pferde natürlich auch mental, weil sie müssen sich koordinieren und ausbalancieren. Und das Sehnengewebe kriegt durch diese vertikale Bewegung auf der Platte einen Input, damit die Zellen sich korrekt ausrichten. Ne, weil wenn gar keine Bewegung da ist, dann vernarbt ja das Innengewebe einfach völlig unstrukturiert und sinnlos, ne, und ist natürlich danach auch nicht so belastbar. Also das sind schon mal 2 Sachen, also Boxenknast auf jeden Fall, dann irgendwelche Therapiepläne starr erstellt, nicht auf das Pferd individualisiert und im schlimmsten Fall noch eine Therapie ohne Diagnose vorher. Das ja ist jetzt erstmal so das.
Also gerade dieses, der gezielte Reiz.
Ja.
Ne, das ist ja was, wo ich im Trainingskurs, wie du weißt, auch viel drüber spreche, weil meiner Erfahrung nach, und das ist ja auch ein Fazit von fast allen Teilnehmern, die da durchgehen, dass sie zu wenig tun. Also wir haben ja ich könnte mich an keinen konkreten, na vielleicht an 2, die gerade sehr übermotiviert waren, die Arthrosepferde hatten, wo sie dann zu viel gemacht haben, aber 2 auf 2000 Leute, ne, wenn wir mal so das Verhältnis sehen. Die anderen 1900 zerschlagen mich viele Menschen, Pferdemenschen haben ja die Erkenntnis, sie tun zu wenig. So. Und ganz viele, wenn wir jetzt im Seelenbeispiel bleiben, die haben ja dann auch noch große Sorge und Angst, dass wenn sie was tun, dann wieder was kaputt geht, wodurch ja dann dieses keinen gezielten Reiz auch noch total lange passiert. Und das ist ja also absolut, wie du sagst, nicht förderlich ist für das Gewebe, weil wir ja einen gezielten Reiz in das Gewebe brauchen, damit der sich stabilisiert. Und da diese, neben der Umgebung, dass der Boden okay ist, dann auch das Mentale vom Pferd, alleine das Pferd so zu führen, dass man selber keine Angst bekommt, dass es irgendwie ausbüchst oder ne, wenn Winter minus 10 Grad ist, so wie es jetzt gerade war, ist natürlich auch das viel schwieriger. Und meistens, wenn die Pferde in einem anderen Setting sind, ist das auch alles leichter zu handeln aus meiner Sicht. Aber ich würde auch sagen, gerade was der Reha-Bereich angeht, die Angst vor einem gezielten, frühzeitigen, sinnvollen Reiz ist was, was krass über allen schwebt, wodurch die Pferde ja viel länger drin gehalten werden, viel länger nur Schritt geführt werden, dann ja auch einfach am langen Strickschritt geführt werden, was ja auch am Ende nicht wirklich ein gezielter Reiz ist. Ich habe diese Wackelplatte tatsächlich selber ausprobiert im Reha-Zentrum.
Cool.
Also für Pferde.
Ja.
Pferde-Reha-Zentrum eingeladen. Und dann haben die haben auch so eine Kühlwasseranlage gehabt und sowas. Das durften wir quasi als Menschen alle einmal ausprobieren. Und da habe ich mich auch auf diese Rippeplatte gestellt und habe mich mal durchshaken lassen. Also da geht ja schon krass viel inzwischen. Wenn wir so Reha-Bereich, Hunde sind ja schon auch viel krasser, was die physiotherapeutische Krankengymnastik-Welt angeht, aus meiner Perspektive. Aber die Pferde ist schon so, dass es kommt, würde ich sagen, dass da mehr der Fokus drauf liegt, dass wir verstehen, dass ein, wie du sagst, diese Standardprotokolle von der Klinik, wenn wir es jetzt mal hart formuliert sagen, jede Woche 2 Minuten mehr, ist halt kein Reha-Plan, ne? Also das hat mit Reha nicht viel zu tun. Aber dass da echt ein Umdenken passiert, dass das als Krankengymnastik, Reha, Trainingstherapie wahrgenommen wird in der Pferdewelt aus meiner Sicht.
Ja, und was man halt auch alles machen kann mit den Pferden in diesen Phasen. Ne? Es ist ja so viel mehr als nur Schritt führen. Man kann im Stand wahnsinnig viel machen. Ne? Und es ist ja nachher am Ende immer wichtig, dass der ganze Körper funktional gut dasteht. Ja, dass der auch die ganze Zeit unterstützt wird, weil wenn ich ein Pferd einfach nur 6 Monate stumpf wegstelle, nichts mit dem mache, hat das hinterher so viel mehr Probleme, als es am Anfang nur mit dem Sehnenschaden hatte, dass die Leute dann sich immer weiter eigentlich davon entfernen, dieses Pferd jemals wieder reiterlich nutzen zu können. Das ist halt auch ein Riesenpunkt, ne? Also der ganze Körper muss ja weiterhin unterstützt werden. Und wenn es irgendwelche Balance oder was auch immer Geschichten im Schritt und im Stand sind, das beschäftigt ja auch schon wieder mental. Ja, also man kann so viel machen und was du jetzt auch gerade sagtest, das ist mit einigen Pferden in einem Setting wie bei uns halt einfacher, weil die mal von zu Hause raus sind, die sehen mal was anderes, ne? Die werden von uns ja in der Regel 2-mal am Tag irgendwie im Behandlungsraum betreut. Ne, dann hat der Körper auch was zu tun, ne? So eine Behandlung muss auch verarbeitet werden, dann gehen sie auf die Platte, dann gehen sie mal hierhin, mal dahin. Wir haben eine ganz tolle Trainerin, die dann auch am Boden dann auch arbeitet, ne? Und wenn sie soweit sind, dürfen sie auch auf den Abfahrtrainer gehen und die sind einfach ausgeglichen. Und wir haben auch hin und wieder welche, die wirklich nach monatelanger Boxenruhe dann kommen. Die brauchen ihre Zeit, ehe die erstmal wieder normal ansprechbar sind, aber das geht dann auch. Also ich sag mal, wenn jetzt einer wirklich lange Boxenruhe hatte, aber nach 2-3 Wochen sind die auch angekommen und sind ganz normal handelbar und hopsen nicht mehr im Dreieck, ne? Ohne dass wir den jetzt irgendwie geknebelt hätten oder so. Also wir sind ja auch nett zu unseren Pferden. Und ja.
Was würdest du sagen, sind so die 3 häufigsten Patienten, die ihr quasi im Reha-Zentrum betreut? Also Sehne, würde ich sagen, ist wahrscheinlich schon.
Ja, genau. Sehne-Fesselträger, ne? Das ist so ganz großes Thema, tatsächlich mehr Fesselträgerschäden als Sehnenschäden. Also ich bezeichne jetzt den Fesselträger mal bewusst nicht als Sehne. Ne?
Das wissen ja die guten Hörer, weil es gibt, oder die fleißigen Hörer, es gibt tatsächlich eine Podcast-Folge, der heißt der Fesselträger, der Rebell unter den anatomischen Strukturen. Wo das also die das gehört haben, wenn nicht, müsst ihr jetzt nochmal zurückgehen in den Podcast und euch die anhören. Aber ja, Sehne, Fesselträger sind unterschiedliche Dinge.
Genau. Also Da haben wir aber wirklich unglaublich viele. Meistens Fesselträgerursprung hinten. Das ist irgendwie so eine Sollbruchstelle, die ja aber massiv mit der Biomechanik des Pferdes zusammenhängt. Und die meisten Pferde, die mit einem Fesselträgerschaden hinten kommen, die haben funktional gewisse Defizite, um es mal so zu formulieren, ne? Und dann gibt der halt einfach dann als erster nach. Ne? Der ist dann als erster überbelastet. Also die kommen ganz viel. Dann haben wir Oberlinienbefunde, also sprich Halswirbelsäule, Rücken, die verschiedensten Geschichten, irgendwelche Facettengelenksentzündungen, Facettengelenksarthrosen, Kissing Spines, Veränderungen im Iliosakralgelenk. Also das ist auch eine große Gruppe Patienten. Und dann natürlich ganz klar, das ist auch so ein bisschen mein Lieblingsthema, die myofasziale Dysfunktion. Ich sage immer nicht so gern Trageerschöpfung, weil für mich dieses Thema so viel mehr einschließt, als irgendwie dieses Wort Trageerschöpfung hergibt. Also, und außerdem ist es irgendwie auch ausgelutscht. Also die myofasziale Dysfunktion, das ist wirklich, also ich würde sagen, 95% der Pferde, die in die Reha kommen, haben zwar einen Hauptbefund, wenn sie wegen einer Lahmheit kommen, aber die haben zusätzlich nahezu alle auch eine myofasziale Dysfunktion. Sonst wären die ja in dieses Problem auch gar nicht reingekommen.
Ich wollte gerade sagen, die Frage ist ja hier ein Ei und Hände, weil also der Fesselträger geht ja nicht kaputt, weil der Fesselträger kaputt geht, sondern wie du sagst, ne? So, also.
Und das ist tatsächlich so auch, das unterstreicht auch ganz stark unseren Ansatz, weil wir halt wirklich, also auch das Pferd mit dem Fesselträgerschaden wird bei uns ganzheitlich betrachtet, ganzheitlich behandelt. Der kriegt manuelle Therapie, der wird aufgebaut, eben je nach Stadium seiner Erkrankung, ne, eben im Stand oder auf der Platte oder nachher an der Hand oder später dann auch im Aquatrainer. Also die werden immer ganzheitlich betrachtet und wir trainieren immer den Körper mit und machen jetzt nicht einfach nur eine Therapie der kaputten Struktur, sondern unser Ziel ist es, den Körper funktional wieder so hinzustellen, dass die Struktur auch eine Chance hat, überhaupt zu halten. Weil, ja, ne, das ist, wenn der Körper nicht funktioniert, der geht ja wieder kaputt. Dann ist schön, dass wir da 2 Monate Therapie gemacht haben, aber dann wird da 3 Monate geritten wie vorher, dann ist das Gleiche, ne? Und da ist tatsächlich, da haben wir dann so festgestellt, dass wir natürlich dann den Besitzern auch immer wieder die gleichen Dinge erklären, ne? Und Veronika, kannst dich erinnern, unser Business-Modul damals, wo du gesagt hast, alles, was ich 5-mal erzählt habe, muss ich digitalisieren.
Ja.
Genau. Das habe ich mir zu Herzen genommen und die Julia hatte das auch schon lange Zeit vor und jetzt haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir das endlich. Und daher haben wir ja quasi unseren Kompass Pferdegesundheit jetzt ins Leben gerufen, wo wir so eine Online-Wissensdatenbank erstellen, wo wir Kurse machen, wo es uns quasi um Wissensvermittlung über Körperfunktionen, über Reha, über Anatomie und ja, diese ganze Funktionalität geht, ne? Einfach dieses Gesamtverständnis dazu erweitern und ja, da einfach unseren Besitzern da auch was an die Hand geben zu können.
Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass die Therapie, nehmen wir wieder das Sehnenpferd oder meinetwegen auch den Fesselträger, zweitrangig ist. Ich glaube, dass, da bin ich auch, wenn man so die Studien und in die Sachen reinliest, das Training ist kriegsentscheidend, was quasi während der Reha läuft und danach. Mhm. Ob du jetzt bei deinem Sehnenschaden, Ultraschall, ne, also therapeutischen Stoßwelle, Eigenbluttherapie, Akupunktur, kannst da ja alles Mögliche dranhalten und reinfüttern ins Pferd. Also ich meine, gib in dein Suchfeld im Internet ein Sehnentherapie, dann wirst du erschlagen werden.
Ja.
So. Und ich bin der Ansicht, das ist, egal was du davon am Ende auswählst, viel entscheidender, ob dein Pferd auch wieder so bleibt, dass die Struktur, aha, ist immer das Training im Nachgang. Ich glaube, wenn du das nicht anfasst, wenn du ein Pferd mit einem Sehnschaden oder einem Fesselträger hast, hast du keine Chance langfristig, es gesund zu erhalten. Dann wird es vielleicht nicht an der gleichen Stelle kaputt gehen, aber es wird an einer anderen Stelle kaputt gehen oder ein bisschen darüber oder darunter. Aber die Therapie an sich, wie ich jetzt genau diese Fasern therapiere, natürlich müssen die auch therapiert und, ne, gerade die Entzündungshemmung, das muss natürlich gemacht werden. Gleichzeitig, wenn der Rest nicht angeguckt wird, ist das verschenkte Mühe. Weil wenn das andere nicht aufgesetzt worden ist, wird es alles nichts bringen. Und dann ist es ja so frustrierend, weil es kostet alles so viel Geld. Das Pferd muss so krass eingeschränkt werden. Ich meine, dann sind am Ende alle irgendwie total zermürbt und es geht so die Freude auch in der ganzen Sache verloren.
Ist tatsächlich so, also es hängt sehr von der Diagnose ab und sehr vom Befund. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen habe mit einer Facettengelenksentzündung im Hals, der könnte das Training gar nicht umsetzen. Ich muss definitiv...
Das muss der Schmerz erst weg.
Genau, der Schmerz muss weg. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt und da ist es eigentlich auch relativ egal, welche Struktur das betrifft, weil solange noch Schmerz da ist, wird das Pferd sich nicht ordentlich bewegen. Und da ist also in dieser allerersten Phase den Schmerz kontrollieren, das ist quasi unsere erste Phase, nachdem wir eine Diagnose haben, ne, müssen wir den Schmerz kontrollieren. Und da sind wirklich die Therapien sehr, sehr wertvoll, weil du natürlich zum Beispiel jetzt mit einer Kryo- und einer Lasertherapie an der Halswirbelsäule wahnsinnig schnell diese Facettengelenksentzündung in den Griff kriegst. Und dann dadurch natürlich viel, viel schneller mit einer sinnvollen Bewegungstherapie anfangen kannst, als wenn es immer noch weh tut und er sich komplett festhält und sagt, ich kann mich nicht aufspannen, es tut weh. Genau. Und beim Sehnenschaden genauso, ne? Klar kann ich jetzt irgendwie die Kollagensynthese der Fibrozyten nur, oder Fibroblasten sind es ja, nur in einem gewissen Maße anregen. Da gibt es ja auch einfach physiologische Grenzen, die können wir auch nicht überschreiten, aber ich kann sie eben nutzen. Ne? Und da ist wirklich gerade jetzt so diese Kombination Kryo-Laser an den Sehnengeweben, das ist schon erstaunlich und wir sehen da wirklich eine deutlich steilere Kurve bei den Pferden, als wenn die das nicht kriegen. Das ist wirklich enorm und es hängt ja aber immer sehr stark von den Geräten ab, die da genutzt werden. Und ich meine, Laser ist nicht gleich Laser. Da gibt's halt auch eine Bandbreite. Ich habe ja neulich in unserem ersten Podcast, den ich ja mit der Julia gemacht habe, ging es um den Vergleich Magnetfelddecken und PEMF-Spulen. Da habe ich meinen Lieblingsvergleich Trabi und Porsche halt rangezogen. Also, wenn es noch interessiert, gibt jetzt quasi auch von uns einen kleinen Kompass Pferdegesundheit-Podcast. Genau, und damit ist es halt entscheidend. Wenn ich ja natürlich nur mit dem Trabi rumtherapiere, ja, dann dauert es halt. Aber dann wäre ich auch wahrscheinlich ohne Trabi zu Fuß angekommen. Also, ne, genau. Und das ist das halt. Ansonsten, gerade besonders für die Nachhaltigkeit, ist das gezielte Training und zu Hause weitermachen der Besitzer mit ihrem Pferd unerlässlich. Absolut, da bin ich voll deiner Meinung. Und eben auch, dass sie wirklich bei uns in der Reha so schnell wie möglich in die Bewegung kommen, ins Training kommen. Und da ist es halt cool, weil wir halt so viele Möglichkeiten haben und die halt wirklich auf dieser Platte im Stand trainieren können. Das ist so erstaunlich, ne? 10 Minuten auf der Platte ist wie 7 Kilometer strammer Schritt. Das muss man sich mal überlegen. Das ist so krass. Und das siehst du diesen Pferden auch an. Also die sind 2-3 Wochen auf der Platte, die sehen völlig anders aus. Und wir haben da so ein bisschen eine Lieblingszielgruppe noch gefunden. Also, ne, ich weiß, ich sollte nur die 3 häufigsten nennen, ne, aber unsere neue Lieblingszielgruppe sind ganz klar hufrehe Pferde. Weil wir kriegen die auf dieser Platte total schnell abgespeckt. Die könnten ja aber niemals jeden Tag 7 Kilometer laufen mit ihrer akuten Hufrehe. Aber wir können die auf die Platte stellen. Das ist der Hammer. Ja. Und das macht halt Spaß.
Total, weil man sie natürlich auch aus so krassen negativen Spiralen rausbekommt, ne?
Genau.
Schon gesagt, genau. So, ich hätte gesagt, deine Top 3 für den Reha-Bereich und ich habe jetzt schon ein paar rausgehört. Top 1, der Schmerz muss weg, weil ansonsten funktioniert es halt einfach alles nicht, ne? Das ist natürlich so. Top 2 hätte ich gesagt, gut, das Training, definitiv, weil wenn wir den Körper, das ist ja auch mal so, dann ist die Struktur geheilt, aber leider ist der Rest des Körpers durchstehen zumindest geschwächt, wenn nicht auch strukturell geschädigt, möchte ich fast sagen, wenn wir so über Gelenksflüssigkeit, Veränderungen nach 24 Stunden biochemisch uns anschauen, dann einem ja schon nicht mehr so gut. Das heißt, ne, dann einfach zu sagen, erstens, Schmerz muss weg, zweitens, das Training ist absolut ausschlaggebend, wenn der Schmerz weg ist, logischerweise, dass wir das quasi mitnehmen. Hast du noch einen dritten Punkt?
Ja, der Besitzer muss mitgenommen werden. Der muss ausgebildet werden, der muss komplett mitgenommen werden, dass er dieses ganze Komplexe versteht. Ne? Deswegen haben wir das ja jetzt ja quasi dann auch angefangen mit unseren Webinaren, weil ohne den Besitzer hat das Pferd langfristig keine Chance.
Da rennst du ja bei mir offene Türen ein, weil was mache ich? Mein Arzt, Pferdemenschen befähigen, es selbst zu tun.
Genau. Ja, und da ist natürlich dein Trainingsplanungskurs auch wirklich prädestiniert, ne? Weil du den Besitzern ja, die befähigst, die ja die Systematik selber zu verstehen, in dem Training ihres Pferdes, ne? Irgendwie einen Weg zu finden und eine Spur zu finden. Genau, und das ist eigentlich ganz cool, weil wir hatten ja vorhin eingangs, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, hatte ich ja kurz erwähnt, dass mir jetzt auch so aufgefallen ist, wie cool das eigentlich auch ineinander greift, dein Trainingsplanungskurs und auch unsere Ansätze jetzt und unsere Webinarideen, weil tatsächlich wir auch Wissensgrundlagen dafür schaffen, die sie dann in deinem Trainingsplanungskurs oder die sie befähigen, das besser umzusetzen tatsächlich. Weil das ist ja immer die Frage, das merkst du ja auch, wenn du Kunden hast, ne, du holst ja jeden an einem anderen Stand ab. Ne? Was ist der Ist-Zustand? Der ist halt sehr unterschiedlich. Und da gibt's einfach welche, die sind dann vielleicht auch mit manchen Dingen schon überfordert und brauchen irgendwie nochmal eine andere Basis, ja. Oder sie machen bei uns irgendwie Webinare, bilden sich weiter über die Funktionen und Biomechanik und so weiter. Und dann sagen sie, oh, jetzt wüsste ich ja aber gern, wie mache ich denn jetzt die Trainingsplanung, ne? Und dann, ja, greift das halt wunderbar ineinander.
Ja, da sind sie bei dir auf jeden Fall gut aufgehoben, weil du hast den ja auch gemacht. Das heißt, du kannst es ihnen ja vor Ort auch gleich mitgeben.
Na klar, ich kann es ihnen auch mitteilen, ne? Aber es ist halt, es ist ja nicht in 10 Minuten erklärt. Wenn es so einfach wäre, ne?
Wenn es so einfach wäre, da kriege ich auch oft immer so Nachrichten wie, ja, ich hätte jetzt gern einen Trainingsplan, mein Pferd hat Sehne, kannst du mal? Und dann denke ich immer so, ja, wenn es so einfach wäre, aber das ist es halt nicht. Und es bringt halt nichts, wenn ich es vorbete, ne, wie du ja auch sagst, der Besitzer als Punkt Nummer 3, der größte Stellschraube ist auch mein Empfinden immer gewesen und bestätigt sich auch in einem meiner ganzen Arbeit.
Genau.
Der entscheidet, was das Pferd ist. Der entscheidet, wo es wohnt. Der entscheidet, wie am viel am Ende dann bewegt wird oder eben auch nicht bewegt wird.
Und dann irgendwie halt anruft,
ne? Alles. Das ist alles seine Entscheidung unterm Strich. Auch wie viel er sich beeinflussen lässt durch, ich meine, der Pferdemarkt ist laut, ne? Das Pferd nie, aber der Markt ist sehr laut. Und da dann seinen Fokus zu halten und sich nicht, ne, ich sage immer, dieses aufgeschreckte Huhn, kopflos durch die Gegend zu gackern, statt diese, wie du auch sagst, das ganze Pferd, dieses ganzheitliche Betrachten, dieser Adler zu werden und von oben in Ruhe die Dinge sich anzuschauen, statt dauernd von links nach rechts zu hüpfen, das finde ich ist eine extreme Herausforderung in der heutigen Zeit.
Und da ist also aber tatsächlich halt super cool, wenn die Pferde halt mal bei uns sind. Weil da merken wir extrem, die Leute kriegen mal Abstand, die Pferde kriegen mal Abstand, die Pferde werden von uns mal vollumfänglich analysiert, behandelt, therapiert, neu aufgestellt. Und wenn der Besitzer dann kommt, haben wir so oft einen Aha-Effekt, gerade jetzt bei welchen, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen, ne? Und die jetzt nicht dreimal die Woche kommen können, sondern vielleicht einmal alle 14 Tage. Dann sehen die ja plötzlich ihr Pferd völlig anders, weil die einfach mal einen gewissen Abstand hatten, ne? Und dann sehen, boah, krass, der läuft ja völlig anders. Der steht ja ganz anders da. Der ist ja mental ganz anders drauf. Und dann ist es ja viel einfacher zu sagen, genau, und jetzt musst du aber zu Hause genau so weitermachen, damit das bleibt. Weil, ne, das ist zu Hause, hat man ja so, oh, es ist alles irgendwie eingegroovt, ne? Man hat da seine festen Abläufe und da rauszubrechen ist ja immer viel schwieriger. Als wenn
zu
man
können, einfach, ne? Also ist ja gar nicht das Wollen,
ja.
Sondern auch das können dann.
Genau, und da ist es natürlich hilfreich, wenn wir die Pferde schon mal einmal, sage ich mal, neu einstellen, sozusagen, neu programmieren und der Besitzer dann in Anführungszeichen nur weitermachen muss. Das ist natürlich einfacher und super hilfreich. Und das ist auch immer cool zu sehen, weil das wirklich gut klappt. Die nehmen die dann mit nach Hause und kriegen natürlich auch Trainingshinweise von uns, werden zum Teil auch noch ambulant nachbetreut und dann ist es einfach schön zu sehen, wie die dann auch stabil bleiben und sich weiterentwickeln und dann ja wirklich auch wieder als Reitpferd genutzt werden können. Das ist wirklich schön.
Ja, aber es hat natürlich auch schon auch einen großen Druck, wenn ich das Pferd Reha gebe und da wird es halt natürlich in idealer Umgebung und mit Fachpersonal natürlich betreut und behandelt und dann kriege ich das Pferd zurück und dann ist natürlich der Anspruch, das soll so wie es war auch bleiben und ich darf das jetzt weitermachen, wie es vorgearbeitet worden ist. Das macht natürlich mental auch krassen Druck. Deswegen, das hätte ich jetzt auch so als Frage quasi noch so in der, die Nachbetreuung wäre für mich gefühlt, entweder ob die Leute dann auch regelmäßig doch ins Reha-Zentrum kommen, dass man ihnen die Hausaufgaben oder das, ich habe das früher mit meinen Reha-Patienten auch so gemacht, dass ich dann Unterricht gegeben habe, noch einen Monat. Also gerade dieser Übergang ist aus meiner Perspektive von früher immer zu sagen, dass es für die Leute mental wenn sie sich wirklich getraut haben, das ist ja auch ein Faktor, es logistisch geschafft haben, finanziell tragen können, das Pferd in eine Reha zu geben, dann es wieder zurückzubekommen, ist manchmal noch gruseliger. Also es ist für viele schon so ein krasser Übergang, weil sie dann Angst haben, dass sie zu Hause es wieder kaputt machen. Und es ist jetzt auch meine Zielgruppe natürlich, mit denen ich viel arbeite, weil wir sehr viele sehr bewusste und fürsorgliche Pferdemenschen natürlich in meinem Dunstkreis haben, weil da natürlich der krasse Fokus drauf liegt. Aber das bringt tatsächlich mental bei vielen auch Probleme mit sich. Habt ihr da eine Idee, wie ihr die vielleicht auch begleiten könnt im Nachgang?
Also da funktioniert es sehr gut, dass die quasi schon, wenn die Pferde noch bei uns sind, ins Training eingebunden werden. Mhm. Na, also je nachdem, an welchem Stand das Pferd ist, haben die dann wirklich einmal die Woche oder wenn sie es zeitlich und örtlich einrichten können, auch zweimal die Woche dann mit unserer Trainerin und ihrem Pferd schon Training, ne, wo sie einfach selber lernen, die Dinge korrekt umzusetzen, sodass sie quasi schon mit Handwerkszeug im Koffer nach Hause fahren. Das macht schon mal ganz viel aus und dann haben wir halt Nachbetreuungspakete, Nachbetreuungspläne, wo dann auch unsere Physiotherapeuten die ambulant nachbetreuen oder eben auch wir Tierärzte und Manualtherapeuten auch hinfahren und die Pferde nochmal kontrollieren, nochmal nachbetreuen und einfach ja aktuellen Stand dann wieder erheben und gucken, okay, wie läuft dann das Training, wie läuft denn das Pferd und müssen wir vielleicht nochmal an irgendeiner Stellschraube drehen, damit es nicht wieder in die andere Richtung kippt. Also genau, das ist uns auch ganz wichtig und wir haben auch die Möglichkeit, eine WhatsApp-Betreuung quasi langfristig auch zu bekommen, wo sie auch uns Videos schicken können, wo wir immer wieder auch als Ansprechpartner da sind. Also wir kehren die nicht raus und sagen, hier schön, dass du dein Pferd 3 Monate bei uns hattest, komm klar. Ja. Nee, also das liegt uns ja auch am Herzen, weil letzten Endes ist es ja keine gute Arbeit, wenn wir nur das machen, was bei uns ist und danach sagen, auf Wiedersehen und dann sie wieder kaputt gehen, dann würde das ja auch negativ auf uns zurückfallen, ne? Dass wir schlechte Arbeit gemacht hätten. Haben wir ja aber gar nicht. Genau, und es ist uns auch wirklich sehr, sehr wichtig, da die Besitzer immer mitzunehmen, weil das ja irgendwie auch so unser Herzensding ist, den Pferden langfristig da irgendwie zu helfen und nicht nur mal kurzfristig. Ja, weil dann könnten wir auch eine Spritze reinstrecken. Wenn wir nur mal kurzfristig helfen wollen, dann können wir auch einfach, boah, spritzen wir halt mal, ne? Und dann...
Noch mal besser, ne?
Genau.
Gefährliche Sache.
Ja, genau.
Zum Abschluss, was würdest du dem Pferdebesitzer empfehlen, wenn der Tierarzt jetzt sagt, jetzt kannst du wieder anfangen? Das ist so ein Moment, den ich in der Praxis häufig erlebt habe. Dann hältst du den Ultraschall drauf, denkst dir, geil, sieht super aus. Dann guckst du nach oben und dann sagst du, sie können wieder anfangen. Und dann fangen die Menschen schon teilweise an zu weinen. Da habe ich echt ein paar Situationen erlebt. Weil dann kommt dieses, und jetzt, was soll ich denn jetzt tun und was muss ich jetzt zufüttern und was kann ich, dieser Moment, du darfst wieder anfangen und der Haustierarzt, das möchte ich auch vielleicht mal ganz klar betiteln, ist kein Reha-Spezialist. So, du gehst ja auch nicht, wenn du ein neues Knie bekommen hast, zu deinem Hausarzt und sagst, hey, wie sieht's aus, wie soll ich denn jetzt das Knie und mich auftrainieren, dann wird der Hausarzt sagen, ja, keine Ahnung, ist nicht meine Hut. Und das sehe ich schon als große Kluft noch in der Pferdewelt, dass die Tierärzte, die so hausärztliche Sachen gemacht haben und keinen Trainingshintergrund haben oder auch in anderen Konstellationen, das kann man jetzt in alle Richtungen denken, aber dann manchmal, dafür sind sie gar nicht ausgebildet, dafür sind sie aus meiner Sicht auch nicht zuständig, wie gesagt. Der Menschenpatient geht ja zur Krankengymnastik, der geht ja nicht zum Hausarzt. Soweit sind wir ja noch nicht so ganz in der Welt. Aber dann werden ja manchmal Empfehlungen rausgegeben, weil man sich genötigt fühlt, vielleicht auch, so aus meiner Perspektive, dass ich dann sage, okay, ich habe den Fall eigentlich nicht in der Reha-Betreuung, aber ich soll jetzt da was zu sagen, dass dann komische Dinge passieren. Und ich sehe ja auch manchmal Reha-Pläne oder Empfehlungen, die rausgegeben werden, wo ich so denke, ja, das war vielleicht nicht ideal. Von daher, was würdest du empfehlen, wenn ich in dieser Situation bin, was sind meine Schritte 1, 2, 3?
Also im allerbesten Fall hat sich ja der Besitzer schon direkt nach der Diagnose über das Thema informiert und schon direkt nach der Diagnose auch angefangen, sein Pferd irgendwie sinnvoll zu beschäftigen. Ne, da sind wir wieder beim Thema wie am Anfang. Ja, Beispiel Sehnenschaden. Nach den ersten 10 Tagen wirklich Boxenruhe mit Kühlen und Entzündungshemmer kann ja schon angefangen werden, irgendwas Sinnvolles zu machen mit dem Pferd. Ne? So, also hat der gibt es ja quasi diesen Punkt nach irgendwie 3, 6 oder was weiß ich wie vielen Monaten. Der Tierarzt macht einen Ultraschall und sagt, oh, du darfst wieder anfangen. Und dann ist dieser Knackpunkt von nichts zu ein Loch gar nicht da, wenn quasi eigentlich schon die ganze Zeit sich weitergebildet wurde, sich informiert wurde, vielleicht auch Gedanken gemacht wurde, was kann ich insgesamt auch verbessern an der Haltung, was ist vielleicht vorher nicht optimal gelaufen, ein bisschen auch mal Selbstreflexion. Ne? Natürlich ist nicht immer der Reiter schuld oder der Pferdebesitzer. Es gibt ja auch Sachen, die einfach auch blöd passieren oder wo Pferde ein ungünstiges Exterieur haben und vielleicht deswegen auch zu einem Thema neigen. Aber dieses Wissen, das, also Wissen hilft. Und je eher die Leute mehr wissen, umso besser können sie im Pferd helfen und sind dann natürlich auch befähigt, die Dinge, die sie bis zu dem Punkt, wo das Ultraschall, wo der Ultraschall völlig okay ist, ne, und wenn sie die Zeit schon genutzt haben, dann können sie ja auch selber, ne, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Trainingsplanungskurs gemacht haben, können sie dann ja selber viel besser überlegen, okay, jetzt mache ich mein Schrittprogramm, mache ich jetzt so weiter und dann mache ich 3-mal die Woche so und so viel Trab und so kann ich das kontrollieren, ob das jetzt gut ist oder nicht, ne. Im besten Fall haben sie einen guten Trainer an der Hand, den sie bitten können, dass er sie unterstützt in der ganzen Reha-Trainingsplanungs- und Betreuungssache. Ne? Aber es gibt ja auch viele, die sind nun mal auf sich allein gestellt. Und da bin ich einfach ja der Meinung, Weiterbildung ist das A und O. Und es selber wissen und es selber sehen. Und ich meine, da bieten wir ja jetzt auch schon so tolle Sachen an. Es ist ja nicht mehr wie vor, keine Ahnung, 10 Jahren, wo es überhaupt nichts gab über dieses Thema. Da gab es nur diese starren Listen.
Ja. Hat sich viel getan, definitiv. Hat sich richtig
viel getan. Es hat sich viel getan und es lohnt sich ja auch, ne? Auch dann selber langfristig auch was an seinem Training und am Reiten auch vielleicht zu verändern, damit es nicht wieder zu einem Problem kommt. Ja.
Okay, ja, vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit und die Reha-Sachen. Wie gesagt, ich bin sehr ganz gespannt, vielleicht so einem Jährchen oder so. Vielleicht hast du dann Lust auf einen Fallbericht, dass wir mal einen Patienten uns rauspicken, den ihr gemacht habt und dann einfach mal Schritt für Schritt durchgehen, was ihr an Diagnostik, Therapie, Reha-Sachen genutzt habt, dass man mal so einen Fall live quasi im Nachgang durchspricht. Ich glaube, das wäre auch super spannend, mal einfach so ein, wir haben jetzt 3 häufige Fälle, ne? Also die Rückenlinie, dann die Sehnenpferde und die myofaszialen Dysfunktionen, wie wir sie heute betiteln. Das fände ich noch spannend, wenn wir mal so einen Fallberichte-Podcast machen, wenn ihr du jetzt nach dem Umziehen und da ganz eintauchen. Ja. Genau, dass wir dann vielleicht im Herbst oder so mal einen Fallbericht durchgehen. Schreibt uns gerne mal in die Podcast-Kommentare oder auch auf Social Media, ob ihr da Lust zu habt, welchen Fall wir besprechen sollen. Ja, also gar nicht uneigennütz, könnt ihr uns da mitteilen, was wir da mal bearbeiten sollen. Und ich danke dir auf jeden Fall. Wir verlinken natürlich alle eure Sachen hier unten drunter, damit ihr auch Maria findet und auch das Reha-Zentrum, in dem sie jetzt bald zu Hause sein wird, neu. Und dann bin ich ganz gespannt, wie die Reise bei euch weitergeht.
Ja, danke. Also ich würde auch noch einen abschließenden Satz noch mit dranhängen. Fiel mir jetzt nur gerade noch ein, weil ich jetzt zum Schluss gesagt hatte, im besten Fall haben die Leute auch einen Trainer oder Therapeuten an der Hand. Das ist tatsächlich was, wo wir dann auch in einem Jahr gerne sehen, wo wir dann sind, weil wir jetzt nämlich tatsächlich angefangen haben, einen Kurs aufzusetzen für Reha-Therapeuten, weil wir quasi, um unser Netzwerk bestücken zu können und um die Nachbetreuung unserer Patienten besser umsetzen zu können und einfach, weil wir auch gerne dieses Wissen an die Therapeuten weitergeben wollen, setzen wir da jetzt einen Kurs auf, wo es quasi spezifisch wirklich darum geht, welche Therapien wann, wie betreue ich jetzt ein ambulantes Reha-Pferd, wenn das jetzt eben, ne, der Tierarzt kommt und sagt, du kannst wieder anfangen, wie können die Leute dann zu Hause da mitnehmen, ihre Therapien koordinieren und Training koordinieren und die Leute quasi zu Hause unterstützen. Genau.
Wir werden dich begleiten und hören dann, wie es gelaufen ist und was ihr entwickelt habt. Wenn das in dem Tempo weitergeht, wie in den letzten 5 Monaten, dann wird's spannend.
Ja, dann hebt die Rakete ab. Das Feuerpferd geht durch.
Genau, ich finde es großartig, was für Schritte von unserem ersten Kontakt quasi dazu kennengelernt haben zu heute. wirklich ganz tolle Entwicklung. Auch ich finde, bei dir sprüht immer so die Begeisterung, Klarheit, was du möchtest, rüber. Und ich glaube, das macht am Ende auch die Qualität der Arbeit aus. Und wie gesagt, es ist immer sehr energetisch und voller Freude. Und deswegen glaube ich, wird da noch Großartiges kommen. Und ich werde mich auf jeden Fall dann im Herbst nochmal, je nachdem, was die Leute jetzt hier drunter geschrieben haben, werden wir nochmal einen Fall auf jeden Fall gemeinsam aufarbeiten.
Cool. Vielen, vielen Dank. Es hat mir echt super viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mit mir den Podcast oder ich bei dir zu Gast sein durfte. Das ist wirklich toll. Und auch überhaupt so, ne? Dieses ganze Miteinander und der Austausch. Also ja, macht sehr viel Spaß.
So darf es auch in der Pferdewelt und in der Tierärztewelt gerne sein.
Ja, genau. Ja, lieber miteinander als gegeneinander, ne? Können wir viel mehr erreichen für die Pferde.
Definitiv.
Das und für uns mental auch.
Das nehmen wir als Abschluss und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deinen Input und wir sprechen uns wieder. Tschüss!
Tschüss!